Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst und ich freue mich sehr, viele von euch zu sehen, einige neue Besucher da, seid herzlich willkommen. Und ich lade euch ein, mit mir Gottes Wort aufzuschlagen zum Markus-Evangelium. Wir befinden uns gerade in der Auslegung dieses Evangeliums und wir lesen den Text aus dem ersten Kapitel, die Verse 29 bis 34. Die Parallelstelle haben wir schon in der Textlesung von Matthäus gelesen. Und so wollen wir nun diesen Text im Markus-Evangelium lesen und auslegen. Markus Kapitel 1, die Verse 29 bis 34. Und hier heißt es in Gottes Wort: Und sogleich gingen sie aus der Synagoge hinaus und kamen in das Haus von Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder und sogleich sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu und richtete sie auf, indem er sie bei der Hand ergriff und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten. Und er trieb viele Dämonen aus und erlaubte den Dämonen nicht zu reden, weil sie ihn kannten. Amen. Amen. Christus, ein vollkommener Arzt. Darum soll es heute gehen. Und wir haben bereits in den Versen 16 bis 20 des ersten Kapitels aus dem Markus-Evangelium gesehen, wie unser Herr Jesus am Ufer vom See Genezareth entlang ging und wie er an diesem Ufer vier Männer in seine Nachfolge gerufen hat. Der erste Mann, den er in seine Nachfolge rief, war Simon, den wir auch als Petrus kennen, und seinen Bruder Andreas. Und als er diese zwei Männer zu sich gerufen hat und sie ihm nachfolgten, ging er ein wenig weiter. Und dort traf er dann Jakobus und Johannes, wiederum zwei Brüder. Auch diese rief er in seine Nachfolge. Und alle vier Männer verließen sogleich, nachdem Jesus sie in seine Nachfolge gerufen hat, Familie und Beruf und folgten diesem Jesus nach. Und was diese vier Männer am ersten Tag ihrer Nachfolge mit Jesus erlebten, werden sie wohl nicht so schnell vergessen. Hey, wir haben dann in den Versen 21 bis 28 gelesen, wie Jesus nach Kapernaum ging und wie diese vier Männer mit ihm gemeinsam in diese Stadt gingen. Und weil es Sabbat war, ging Jesus mit diesen vier Männern in die Synagoge, wie es für die Juden üblich war. Und als Jesus in dieser Synagoge von dem Synagogenvorsteher aufgefordert wurde, den Text zu lesen und diesen auszulegen, erstaunte die Volksmenge sehr über das, was sie von diesem Jesus hörten, über die Art und Weise, wie dieser Jesus predigte. Und während die Juden, die in der Synagoge saßen und vor allem auch diese vier Jünger, die in seine Nachfolge gerufen waren, noch an seinen Lippen hingen, geschah was Überwältigendes. Denn unmittelbar nachdem Jesus aufgehört hat zu predigen, stand ein Mann auf, der von einem unreinen Geist besessen war. Und dieser unreine Geist in diesem Mann fing an zu schreien und zu Jesus zu reden. Und gegen alle Erwartung der Juden fuhr Jesus diesen unreinen Geist an und er sprach zu ihm, aus diesem Mann herauszufahren. Und dieser unreine Geist musste den vollmächtigen Worten von Jesus Gehorsam leisten und aus diesem Mann hinausfahren. Und die ganze Zuhörerschaft, die in der Synagoge war, war erstaunt über das, was sie dort gehört haben. Und so wie ein WhatsApp-Status sich schnell verbreitet heutzutage, so verbreitete sich die Nachricht von diesem Jesus und von dem, was er in dieser Synagoge getan hat, unmittelbar nach den Ereignissen in ganz Galiläa, im Norden von Israel. Er wurde bekannt. Er wurde bekannt. Nun, während die anwesenden Juden nach dem Gottesdienst in der Synagoge vermutlich jeder nach Hause ging und den Tag des Herrn zu Hause verbrachte, durften die vier Jünger, die Jesus berufen hat, den Tag weiter mit ihm verbringen. Sie hatten das Privileg, mit Jesus gemeinsam in das Haus von Simon zu gehen. Und was sie dort erlebten, war wiederum sehr erstaunlich für diese vier Jünger, die Jesus in seine Nachfolge gerufen hat. Denn auch dieser Ort, das Haus von Simon, sollte zu einem großen Segen werden für die, die in dem Haus wohnen, aber darüber hinaus auch für die ganze Bevölkerung, die in dieser Stadt wohnte. Denn in diesem Haus darf die kranke Schwiegermutter von Simon geheilt werden von ihrem Fieber. Und darüber hinaus, wenn es Abend geworden ist, kamen viele Menschen aus der Stadt, die an mancherlei Krankheiten litten, zu diesem Haus und durften den Segen der Gegenwart Jesu erleben, als sie in dieses Haus gekommen sind. Mit dem Besuch von Jesus kam also gleichzeitig Segen und Heilung in das Haus von Simon. Dort, wo Jesus in das Haus und in das Leben eines Menschen kommt, entsteht großer Segen, sowohl für die, die in dem Haus wohnen, als auch für die, die unmittelbar um das Haus herum wohnen. Und worin dieser Segen besteht, wollen wir uns nun gemeinsam anschauen. Markus schildert uns hier zwei Berichte darüber, wie Jesus Menschen heilt. Der erste Bericht ist ein etwas spezieller Bericht über eine einzelne Person. In dem ersten Bericht handelt es sich um die Heilung der Schwiegermutter von Simon. Und der zweite Bericht ist ein etwas allgemeinerer Bericht über die Heilung von vielen Kranken und vielen Besessenen. Diese zwei Berichte wollen wir betrachten. Jesus heilt die Schwiegermutter von Simon, ein spezieller Bericht. Zweitens, Jesus heilt viele Kranke und Besessene, ein etwas allgemeiner Bericht. Und diese zwei Berichte beschreiben uns Jesus als einen vollkommenen Arzt, der sowohl körperliche, aber vor allem geistliche Nöte heilen kann und heilen will. Dieser Abschnitt soll uns ermutigen, jeden von uns in diesem Raum, wenn wir Jesus nachfolgen, so wie es Simon und die anderen drei Jünger getan haben, dieser Abschnitt soll uns ermutigen, Menschen zu Jesus zu bringen, im Gebet, aber auch physisch, die an körperlichen Krankheiten, aber auch an geistlichen Nöten leiden. Denn Jesus alleine, er ist der Arzt aller Ärzte und er alleine kann heilen, wo irdische Ärzte machtlos sind, wie wir nun sehen werden anhand dieser zwei Berichte. Nun lasst uns zuerst den speziellen Bericht über die Heilung der Schwiegermutter von Petrus betrachten. Vers 29, und sogleich gingen sie aus der Synagoge hinaus und kamen in das Haus von Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Hier heißt es, und sogleich. Ihr erinnert euch vielleicht an die erste Predigt des Markus-Evangeliums, wo ich darauf hingewiesen habe, dass dieses Wort sogleich ein Lieblingswort von Markus ist. Das Markus-Evangelium gleicht einem Fotoalbum, wo unterschiedliche Fotos aneinandergereiht sind von Ereignissen und Situationen aus dem Leben Jesu und seiner Jünger. Und sogleich, also unmittelbar nach den Ereignissen, die in der Synagoge passiert sind, am Sabbat, also am Samstag, wurde Jesus eingeladen, von Simon vermutlich, in sein Haus zu kommen. Das Haus von Simon Petrus lag einen Steinwurf entfernt von der Synagoge in Kapernaum. Ausgrabungen haben ergeben, dass in Kapernaum unmittelbar neben dieser Synagoge das Haus von Petrus gelegen haben muss. Inschriften, also gewisse Graffitis aus syrischer, aber auch griechischer und lateinischer Sprache, lassen darauf hinweisen, dass es das Haus von Petrus gewesen sein muss, worin sich sogar in den ersten zwei Jahrhunderten Christen versammelt haben. Wahrscheinlich war das eine Gemeindeversammlung in dem Haus von Petrus gewesen. Es muss also ein größeres Haus gewesen sein, denn wir lesen auch davon, dass es das Haus von Simon und Andreas war. Das heißt, sein Bruder wohnte mit ihm in diesem Haus. Und wir lesen auch davon, dass die Schwiegermutter von Simon in diesem Haus krank lag. Das heißt, sie hat mit ihm wahrscheinlich dort gewohnt. Und dass er eine Schwiegermutter hat, belegt uns, dass er eine Frau gehabt haben muss. Nun, dass Petrus eine Frau gehabt haben muss, allein dieser Vers widerlegt die gesamte katholische Lehre des Zölibats, also die Ehelosigkeit katholischer Priester oder selbst des Papstes. Petrus, der als Vorbild des Papstes gilt in der katholischen Lehre, war nicht ehelos, er war verheiratet. Diese Wahrheit bestätigt Paulus in seinen Briefen, unter anderem im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 5, als er die Korinthern über die Ehe allgemein schreibt. Und dann verteidigt er die Ehe von Aposteln in 1. Korinther 9, Vers 5. Dort schreibt Paulus den Korinthern: Haben wir etwa nicht das Recht, eine Schwester, also eine Christin, als Frau mit uns zu führen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Kephas ist Petrus, Simon. Also Paulus sagt, Simon, Petrus, Kephas, er führt auf seine Missionsreisen eine Frau mit sich. Das heißt, er ist oder er war verheiratet. Eine Randbemerkung bezüglich Nachfolge. Denn Petrus wurde in die Nachfolge gerufen. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, ohne Rücksicht auf Verluste alles zu verlassen und auch seine Familie im Stich zu lassen. Das wäre gegen Gottes Gebot. Simon Petrus hat seiner Frau die Treue geschworen, bis dass der Tod sie scheidet. Und so verließ Petrus nicht seine Frau, sondern er führte sie mit sich auf seinen Missionsreisen, natürlich nach der Himmelfahrt von Jesus. Aber hier lernen wir, dass er sie nicht verlassen hat, als Jesus ihn in seine Nachfolge rief. Jesus nachzufolgen bedeutet also nicht, dich von deiner Familie zu distanzieren. Es kann aber sein, dass deine Familie sich von dir distanziert, wenn du Jesus anfängst nachzufolgen. Und das müssen wir unterscheiden. Also hier sehen wir das Haus von Simon. Er wohnt mit seinem Bruder, er wohnt mit seiner Schwiegermutter, mit seiner eigenen Familie in diesem Haus. Und nun lädt dieser Simon den Herrn Jesus vermutlich in sein Haus ein nach dem Gottesdienst. Und dann erfahren wir in Vers 30, dass seine Schwiegermutter fieberkrank in dem Haus da niederliegt. Und die Schwiegermutter Simons lag fieberkrank da nieder und sogleich sagen sie ihm von ihr. Die Krankheit der Schwiegermutter von Simon war keine kleine Krankheit, es war kein kleines Fieber. Wir lesen im Parallelbericht von Lukas, in Lukas Kapitel 4, Vers 38, dort heißt es, die Schwiegermutter von Simon war von einem starken Fieber befallen. Es war keine erhöhte Temperatur von 38 Grad oder von 37 Grad. Es war ein starkes Fieber, ein ernstes Fieber. Es war eine gefährliche Krankheit, eine Krankheit, die zum Tod führen konnte. Vermutlich dachten die Angehörigen der Schwiegermutter, dass sie auf ihrem Sterbebett liegt. Sie war todkrank. Und was Petrus und die Anwesenden hier tun, ist sehr lehrreich auch für uns heute. Denn unmittelbar nachdem Jesus mit den vier Männern in das Haus gekommen ist, wahrscheinlich haben sie nicht lange gewartet, informierten sie Jesus über diesen kritischen Zustand der Schwiegermutter von Simon, denn wir lesen hier, und sogleich sagen sie ihm von ihr. Sogleich sagen sie ihm von ihr. In Lukas heißt es, und sie baten ihn für sie. Sie beteten in gewisser Weise zu ihm, für die Schwiegermutter. Das heißt, Jesus war die erste Anlaufstelle, wenn es um die Heilung der Schwiegermutter ging. Es war ein Gebet, es war ein Hilferuf um körperliche Heilung für die Schwiegermutter von Simon. Nun vermutlich war dieses Ereignis, das sie in der Synagoge erlebt haben, die Austreibung dieses unreinen Geistes, noch präsent vor ihren Augen. Und sie dachten sich, wenn Jesus Vollmacht hat, Menschen von unreinen Geistern zu befreien, dann wird es eine Kleinigkeit für ihn sein, diese Todeskrankheit von der Schwiegermutter von Simon zu nehmen. Und so kamen sie sogleich zu ihm und berichteten ihm von der Krankheit. Und wir sollten von Simon Petrus lernen, wir sollten von den Anwesenden hier lernen, in jeder Not zuerst zu Jesus zu rufen und ihn darüber zu informieren. Und sogleich sagen sie ihm von ihr. Und sogleich baten sie ihm. Wir sollten in jeder Not, sei es körperliche Krankheit oder sei es der verlorene Zustand von Menschen in unserem Haus, von all den Sorgen und Nöten in unserem Haus, sollten wir sogleich Jesus berichten, sogleich ihn darüber informieren, sogleich ihn darum bitten, dass er eingreift und hier Heilung schenkt. Unsere erste Reaktion sollte immer sein, Jesus zu berichten. Ist jemand in deinem Haus körperlich krank? Berichte Jesus davon. Ist es schon eine lange Zeit so, dass die Person krank ist? Dann berichte Jesus immer wieder davon. Wir dürfen nicht erwarten, dass Jesus immer alles beantwortet, wie wir ihn bitten, dass er alles heilt und alles gut macht. Aber wir dürfen im Glauben bitten, dass er unsere Gebete nach seinem Willen erhört und wir sollten zufrieden sein mit dem, wie Jesus uns antwortet. Aber wir sollen hier lernen, dass auch körperliche Krankheiten, ein Fieber, eine chronische Krankheit oder sonstige Krankheiten zu Jesus gebracht werden sollen und dürfen. Aber lebt auch vielleicht jemand in deinem Haus in geistlicher Krankheit, in Sünde? Ist jemand verloren? Ist jemand ungläubig in deinem Haus? So berichte Jesus darüber. Und glaub nicht, dass Jesus nicht die Macht hat, die Person zu retten. Selbst wenn du betest und merkst, dieser Zustand der geliebten Person in deinem Haus ändert sich nicht. Hör nicht auf, Jesus darüber zu informieren. Geh zu ihm täglich und informiere ihn über den Zustand dieser Person. Und bitte ihn täglich darum, dass er eingreift und hier Heilung schenkt, körperliche, aber auch geistliche Heilung. Jesus sollte stets die erste Anlaufstelle in unserem Leben sein, um Menschen zu ihm zu bringen im Gebet. Er alleine vermag und ist gewillt, zu heilen und zu helfen, all die Menschen, die wir zu ihm bringen im Gebet. Er will, dass wir Menschen zu ihm bringen im Gebet, wie wir auch jetzt sehen werden. Er ist gewillt zu heilen, denn nachdem Jesus darüber informiert wurde und erfahren hat, dass die Schwiegermutter von Simon krank im Bett liegt, reagiert er auf der Stelle. Wir lesen in Vers 31, und er trat hinzu und richtete sie auf, indem er sie bei der Hand ergriff, und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Wisst ihr, Jesus zögert keinen Moment, als er gebeten wird. Er reagiert sofort. Er sagt nicht, lass mich erstmal ausruhen. Ich habe gerade eben ziemlich lange gepredigt und musste einen Dämon austreiben. Bin ziemlich erschöpft. Ich möchte mich erstmal auf die Couch setzen. Vielleicht bringt ihr mir mal ein Glas Wasser. Nein, er ist die ganze Zeit dabei, den Menschen sich hinzugeben. Und er geht sogleich zu dieser todkranken Frau. Und wisst ihr, Jesus hätte ein Wort sprechen können. Seine bloße Gegenwart hätte reichen können, die Schwiegermutter von Simon zu heilen. Aber um ihr und um uns zu zeigen, dass er ein barmherziger und ein mitfühlender Gott ist, rührt er sie an. Er rührt sie an bei der Hand und die Kraft von ihm fließt über ihn in sie hinein und er heilt sie und er richtet sie auf, wie wir hier lesen. In dem Augenblick, als Jesus sie anrührte, wich das Fieber von der Schwiegermutter. Und das Fieber verließ sie sogleich, nicht schleichend, nicht in ein paar Minuten, sondern in dem Augenblick, als Jesus sie anrührte, wurde sie gesund. Und Jesus richtete sie auf. Und jeder von uns in diesem Raum, der schon mal an einem Fieber gelitten hat, weiß, dass selbst wenn das Fieber weg ist, man ist noch recht schwach. Also wenn ich 2 Tage oder wenn ich 5 Tage Fieber hatte und dieses Fieber dann endlich weg ist, bedeutet es noch lange nicht, dass ich wieder aufstehen kann und Fußball spielen gehen kann oder eine Klettertour machen kann. Ich bin erschöpft. Es dauert einige Tage, manchmal sogar Wochen, bis man wieder körperlich zu Kräften kommt. Nicht so, wenn Jesus heilt. Denn wir lesen, dass die Schwiegermutter nicht erstmal ein paar Tage braucht, um sich von dieser Krankheit zu erholen. Wir lesen nämlich, und sogleich, und sie diente ihnen. Das heißt, Jesus richtete sie auf und er gab ihr wieder völlige Kraft. Er stellte sie wieder völlig her, auf dass sie sich eine Schürze umbinden konnte und ihre Gäste bewirten konnte. Wenn Jesus heilt, dann heilt er nicht halb. Wenn Jesus jemanden berührt, dann weicht diese Krankheit nicht nur halb von diesem Menschen, sondern wenn Jesus heilt, dann heilt er vollkommen, ganz. Und das ist das Herrliche an unserem Herrn Jesus. Und wisst ihr, in der Heilung der Schwiegermutter von Simon wird uns illustriert, wie Jesus einen Menschen aus seinem verlorenen Zustand heilt oder rettet. Denn jeder Mensch, ausnahmslos leidet unter der tödlichen Krankheit der Sünde. Und die Sünde ist tödlicher als jedes Fieber oder jegliche Seuche auf dieser Erde. Denn jegliches Fieber oder jegliche Seuche kann dich physisch töten. Aber die Sünde tötet dich geistlich und bringt dich in die ewige Verdammnis unter den Zorn Gottes. Und unter dieser Krankheit leidet jeder Mensch. Und die Sünde lähmt dich und fesselt dich wie ein heftiges Fieber an das Sterbebett. Und du bist auf dem Weg zu sterben. Und wie die Schwiegermutter sich nicht selbst zu Jesus kommen konnte, sondern andere zu Jesus kommen mussten, um ihm von ihr zu berichten, so kann auch der todkranke Mensch, der in seiner Sünde tot ist, nicht zu Jesus von sich aus kommen. Aber die gute Nachricht, wie wir sie bereits in den letzten Wochen gesehen und gehört haben, besteht darin, dass Jesus bereits zu dir gekommen ist. Du kannst nicht zu ihm kommen von dir aus, aber er ist zu dir gekommen. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen. Der ewige Sohn Gottes, der keinen Anfang und kein Ende hat. Er wurde Mensch und er kam zu den Menschen. Und er kam in der Gleichheit wie wir. Er kam in Fleisch und Blut. Und er hat das ganze Gesetz gehalten. Und er kam, um dein und meine Krankheit, dein und meine Sünde auf sich zu nehmen. Er kam zu dir und er berührt dich auch heute noch mit seiner heilenden Kraft des Evangeliums, um dich von der Sünde zu heilen und dich aufzurichten und dich für den Dienst für ihn zuzurüsten. Das ist die herrliche Botschaft des Evangeliums, die wir hier sehen können, der Heilung der Schwiegermutter. Auch wenn es eine körperliche Heilung ist, können wir es auf die geistliche Heilung der Seelen übertragen. Und wenn Jesus dir deine Sünden vergibt und dich geistlich heilt und reinigt, dann ist es eine vollkommene Erlösung, die er gibt. Nicht nur eine halbe Erlösung, dass er dich einmal rettet und dich dann auf dich selbst überlässt und dann kannst du mal schauen, wie du diesen Pilgerlauf läufst bis in die Herrlichkeit. Wenn ich auf mich alleine gestellt wäre, dann würde ich diesen Weg nicht schaffen. Seine Erlösung ist eine vollkommene Erlösung, denn wenn er dich heilt und reinigt, dann reinigt er deine vergangenen Sünden, deine gegenwärtigen Sünden und die Sünden, die du noch begehst. Und er gibt dir seinen Heiligen Geist als Unterpfand, mit dem du versiegelt bist, der dich sicher in die Herrlichkeit führen wird. Es ist eine vollkommene Erlösung, die Jesus dir gibt, wenn er dich berührt. Eine vollkommene Errettung. Und er gibt dir seinen Geist auch, damit du ihm nun dienen kannst, so wie die Schwiegermutter ihm gedient hat. Und das ist die gesunde Reaktion eines wiedergeborenen Christen. Wenn Jesus dir deine Sünden vergibt und dich heiligt und dich reinigt von deinen Sünden, dann willst du ihm dienen, nicht aus Zwang oder nicht widerwillig, sondern aus Freude. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir uns bildlich in das Haus von Simon begeben, wie die Schwiegermutter dort liegt und sie schwitzt und sie hat Todesangst. Und da kommt dieser Jesus und er rührt sie bei der Hand und sie merkt in dem Augenblick, wie alles von ihr weicht und wie sie wieder vollkommen hergestellt ist, voller Kraft ist und sie steht auf und das Erste, was sie tun will, ist diesem Jesus, der mich geheilt hat, ihm will ich dienen. Es ist eine Reaktion aus dem Herzen heraus. Und wenn Jesus dir deine Sünden vergeben hat, dann willst du nicht mehr für dich selbst leben, sondern für ihn. Der zuerst einen Dienst an uns erwiesen hat, bekommt jetzt unseren Dienst aus Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber. Das ist, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 15 sagt. Und er ist für alle gestorben, damit die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wenn du gerettet wurdest, dann lebst du nicht mehr für dich selbst und deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine eigenen Wege. Denn wenn du erkannt hast, welche eine Liebe der ewige Sohn Gottes für dich am Kreuz von Golgatha erwiesen hat, wenn du erkannt hast, dass er die Herrlichkeit Gottes verlassen hat und dass er stellvertretend für deine Sünden nicht nur physisch den Tod erlitten hat, sondern Gottes Zorn an seinem Leib getragen hat. Welch Torheit ist es, wenn du dies ablehnst und sagst, ich will nicht für diesen König leben. Aber wenn es in deinem Leben Realität ist, dann willst du diesem König leben. Dann willst du diesem König dienen. Und ob du dann in der Familie bist, oder ob du auf der Arbeit bist, oder ob du in der Gemeinde bist, überall willst du ihm dienen. Dein ganzes Leben soll ein Dienst für diesen König sein. Ist das Realität in deinem Leben? Nennst du dich Christ? Nennst du dich Christ? Dann lass mich dich fragen, dienst du ihm? Du kannst dich Christ nennen, aber sieht man an deinem Leben, dass du wirklich ein Nachfolger Jesu bist, dass du ihm dienst. Nicht aus Zwang, nicht mit einer traurigen Miene, wie es viele Christen in gesetzlichen Gemeinden tun, sondern aus Freude. Aus Freude, weil er sein Leben für mich hingegeben hat. Und weil er sein Leben für mich hingegeben hat, gebe ich mein Leben für ihn hin. Denn er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und er ist ein lebendiger König, dem ich diene und den ich erwarte. Nun, wenn das Realität in deinem Leben geworden ist, dass Jesus dich geheilt hat von den Sünden und dass du ihm nun dienst, dann wird dies Auswirkungen haben auf dein Umfeld. Es wird sich auswirken auf dein Umfeld, wie wir nun im zweiten speziellen Bericht sehen werden. Nachdem wir den ersten im zweiten allgemeinen Bericht sehen werden. Den ersten Bericht haben wir betrachtet, den speziellen Bericht über die Heilung der Schwiegermutter. Nun kommen wir zum zweiten allgemeinen Bericht über die Heilung vieler Kranker in den Versen 32 bis 34. Hier heißt es nun, als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Hier sehen wir, was passiert, wenn Jesus in das Haus eines Menschen kommt. Hier sehen wir, was passiert, wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt. Andere Menschen hören davon und interessieren sich darüber, was dort passiert ist. Und hier erleben wir, wie das Haus von Simon und wie durch die Heilung seiner Schwiegermutter Segen nicht nur in das Haus selbst kam, sondern in die ganze Gegend von Kapernaum. Wie auch immer die Menschen davon erfahren haben, dass Jesus nun im Haus von Simon ist, ob es durch die Dämonenaustreibung in der Synagoge war oder ob das Wunder der Heilung von der Schwiegermutter sich schon herumgesprochen hat, wird uns hier nicht berichtet. Das spielt auch keine große Rolle. Es hat sich auf jeden Fall herumgesprochen. Und dann heißt es hier, als es Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie die Leidenden zum Haus von Simon. Wir erinnern uns, dass es Sabbat war. Das heißt, es war Samstag. Und der Sabbat bei den Juden ging von Freitagabend bis Samstagabend. Und in dieser Zeit von Freitagabend bis Samstagabend sollte oder durfte unter den Juden keiner Arbeit und keiner Beschäftigung nachgegangen werden. Jetzt aber, wo es Abend geworden ist, jetzt, Markus will es sogar betonen, wo die Sonne untergegangen ist, also er beschreibt es einfach zweifach, es ist Abend geworden, die Sonne ist untergegangen, kamen die ganze Stadt an diese Haustür. Also es ist so, als würde die ganzen kranken Menschen in Kapernaum nur darauf warten und sie stehen am Fenster und warten, bis die Sonne untergeht und endlich ist die Sonne untergegangen und sie strömen hinaus, um zu diesem Jesus zu kommen. Sie konnten es kaum erwarten, bis es Abend geworden ist. Sie haben von diesem Jesus gehört und sie haben verstanden, da ist jemand, der uns helfen kann. Aussätzige, Blinde, Lahme, da ist jemand, der uns helfen kann. Aber es ist noch Sabbat, wir müssen noch warten. Und die Sonne geht unter und die Leute strömen nach draußen zum Haus von Simon. Hier müssen wir einiges beachten. Erstens heißt es hier, in Vers 32, da brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Dieses Wort brachten oder wörtlich heißt es hier, sie trugen oder schleppten die Kranken zu ihm. Das heißt, hier handelt es sich um kranke Menschen, die nicht auf sich alleine gestellt sein können. Kranke Menschen, die auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Das heißt, es waren lahme Menschen, blinde Menschen, sehr, sehr kranke Menschen. Und das wird auch durch das Wort deutlich, das hier verwendet wird. Sie brachten alle Leidenden zu ihm. Und das Wort Leidende beschreibt jemanden, der auf schlimme Weise krank ist. Also nicht jemand, der irgendwie an einem Schnupfen leidet, sondern jemand, der wirklich auf schlimme Weise krank war. Und als zweites müssen wir beachten, dass Jesus hier einen Unterschied macht zwischen den Leidenden und den Besessenen. Das heißt, Markus macht hier einen Unterschied zwischen den körperlich, zwischen den physisch kranken Menschen und den Menschen, die von einem Dämon, von einem unreinen Geist besessen sind. Das heißt, diejenigen, die in irgendeiner Form krank waren, sie waren nicht besessen, sie waren physisch krank. Aber die, die besessen waren, und dort beschreibt Markus es ganz bewusst, sie waren von einer separaten Macht kontrolliert. Und auch diese Menschen mussten zu Jesus gebracht werden. Es ist bemerkenswert, dass wir kaum eine Stelle in den Evangelien finden, wo ein Besessener von sich selbst aus zu Jesus kommt. Meistens werden Besessene zu ihm gebracht oder er begegnet besessenen Menschen, aber sie kommen von sich aus nicht zu Jesus. Das heißt, wir halten fest, hier sind Menschen, die an einer Art Krankheit leiden, auf das sie nicht von sich selbst aus zu Jesus kommen können. Und hier sind besessene Menschen, die nicht von sich selbst aus zu Jesus kommen, weil sie unreine Geister in sich haben. Das heißt, hier sind Menschen, die angewiesen sind auf die Hilfe von anderen Menschen. Und auch hier haben wir ein Bild auf die Sünde, denn die Sünde lähmt den Menschen, auf dass er von sich selbst aus nicht zu Jesus kommen kann. Wir lesen in Epheser Kapitel 2, Vers 1, wo es heißt, ihr, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Tot zu sein bedeutet tot zu sein. Sich nicht bewegen zu können, nicht von sich selbst aus aufstehen zu können. Das ist der Zustand eines Menschen, der nicht wiedergeboren ist. Tot in der Sünde, unfähig zu Jesus zu kommen. Die Menschen waren angewiesen, dass andere Menschen sie zu Jesus brachten. Und wenn du und ich wiedergeboren sind, wenn wir erlebt haben, was die Schwiegermutter von Simon erlebt hat, dass Jesus uns aufgeholfen hat, dann sind wir dazu aufgerufen und aufgefordert, diejenigen zu Jesus zu bringen, die von sich selbst aus nicht zu Jesus kommen können. Wir sind aufgefordert, Menschen zu Christus zu bringen. Öffne also die Tür deines Hauses für Menschen, die in ihrem Herzen krank sind. Simon hat das Haus geöffnet für all die kranken Menschen in diesem Ort und sie durften Heilung erleben. Öffne die Tür deines Hauses, öffne die Tür deines Zimmers, öffne die Tür deiner WG, öffne die Tür für Menschen, die verloren sind, für Menschen, die hoffnungslos sind, für Menschen, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, für Menschen, die Hilfe brauchen. Öffne deine Tür, damit sie in deinem Haus Jesus begegnen können, durch dich, damit sie wieder Hoffnung und Heilung und vor allen Dingen Rettung in ihrem Leben erfahren dürfen. Bring Menschen in den Gottesdienst, die von sich aus nicht kommen würden. Lade Menschen ein, damit sie hier unter das Wort, unter das Evangelium kommen können, damit sie Heilung erfahren dürfen. Damit sie Heilung erfahren dürfen. Jesus allein ist fähig, alle Menschen, die zu ihm gebracht werden, auch zu heilen, wie wir hier sehen werden. Denn es heißt weiter in Vers 33, und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Das heißt, es wurden alle Leidenden zu ihm gebracht. Ohne Ausnahme, alle Leidenden aus der Stadt. Und die ganze Stadt war vor der Tür von Simon versammelt. Markus gebraucht hier eine Hyperbel, man nennt es Hyperbel im Griechischen, eine Übertreibungsform. Damit ist nicht gesagt, dass jeder einzelne Bewohner der Stadt vor dem Haus von Simon stand, aber damit ist gemeint, dass jeder, der wirklich krank war und bedürftig war, vor das Haus von Simon gebracht wurde. Das heißt, im Haus gab es kaum noch Platz und vor dem Haus drängten sich die Menschen, in das Haus zu kommen. Es war eine sehr, sehr spannende Situation und ein wunderbares Szenario. Und dann heißt es, er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten. Wenn es hier heißt, er heilte viele, ist damit nicht gemeint, dass er einige heilte und andere heilte er nicht. Auch hier müssen wir die Sprache beachten, denn es ist eine hebräische Redewendung. Und wenn es hier heißt, dass er viele heilte, bedeutet es, er half allen, die zu ihm gebracht wurden. Er heilte alle, die zu ihm gebracht wurden. Und das wird deutlich, wenn wir die Parallelberichte anschauen, denn im Matthäus-Evangelium heißt es, und er heilte alle Leidenden. Matthäus 8, Vers 16. Und in Lukas heißt es, er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Lukas 4, Vers 40. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dort waren. Es waren mit Sicherheit keine 5 und auch keine 10 Menschen. Es waren mit Sicherheit hunderte Menschen. Und Jesus nahm sich die Zeit, jeden anzurühren. Er könnte mit einem Wort alle Anwesenden heilen. Dann könnte er sich hinlegen und von einem harten Arbeitstag endlich sich ausruhen. Aber er zeigt uns, er zeigt dir und mir, wie bewegt er ist und wie mitfühlend er ist gegenüber unseren Krankheiten, gegenüber unseren Gebrechen, gegenüber unseren Leiden, indem er jeden Einzelnen anruft. Und er muss bis in die Nacht wach gewesen sein, um jeden Einzelnen dort zu heilen. Wisst ihr, so wie die Tür des Hauses von Simon geöffnet war für die Leidenden, so war die Tür des Herzens von Jesus geöffnet, weit geöffnet für das Leid und für das Elend dieser Menschen. Sehen wir, wie unermüdlich Jesus arbeitet, wie er sich hingegeben hat für seine Geschöpfe, wie er pausenlos und ruhelos sich um die Kranken kümmert, wie er der Heilige Gottes umgeben war von unreinen Geistern und umgeben war von Krankheit und Leid. Der Heilige und Reine war umgeben von den Unreinen und Kranken. Und damit identifizierte er sich mit den Sündern. Denn jede Krankheit, jedes Leid ist der Ursprung von der Sünde. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Durch die Sünde kam das Leid und die Krankheit in die Welt. Und wisst ihr, indem Jesus hier die körperlichen Krankheiten der Menschen heilte, will er deutlich machen und zeigen, dass er gekommen ist, weit Tieferes zu heilen, nämlich den Ursprung von all dem Leid. Er ist gekommen, ja, er will auch unsere physischen Krankheiten heilen, in manchen Fällen nicht. Aber in erster Linie ist er gekommen, um den Ursprung, die Quelle von dem zu heilen, wodurch das ganze Leid kommt, nämlich die Sünde. Und das sehen wir auf Golgatha, wo er sich hingegeben hat. Matthäus berichtet in dem Parallelbericht und er zitiert hier Jesaja. Lass uns diese Stelle für einen Moment aufschlagen. Matthäus Kapitel 8. Das ist so bemerkenswert. Matthäus Kapitel 8. Vers 16 und 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Leidenden. Und jetzt Vers 17. Wieso heilte er alle Leidenden? Wieso? Damit, beachtet immer diese Bindewörter, wenn ihr die Bibel lest. Wieso heilt er alle Kranken? Matthäus erklärt es uns. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja hunderte Jahre vorher geschrieben ist, der da spricht: Er selbst, also Jesus, nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Indem Jesus kam und die Menschen heilte, zeigte er ist gekommen, um unsere Krankheiten zu nehmen und die Wurzel und das Übel aller Krankheiten auf sich selbst zu nehmen. Das ist die Sünde, um dafür am Kreuz zu sterben. Für unsere Wunden, unsere Krankheiten haben ihn verwundet, damit wir Heilung erfahren dürfen. Das ist das Evangelium. Und wenn er uns heilt, dann ist es Gnade, dann ist es Barmherzigkeit. Das heißt im Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 4 und 5, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Wir waren tot, aber durch Gottes Gnade kam jemand, der uns das Evangelium erzählte und er brachte uns zu Christus. Und Christus hat uns lebendig gemacht und durch die Lebendigmachung unserer Seele wird Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gnade sichtbar und seine Liebe uns gegenüber. Es ist alles Gnade und Barmherzigkeit. Lieber Freund, diese Barmherzigkeit und diese Gnade wird auch dir heute Morgen entgegengestreckt, wenn du noch tot in deinen Sünden bist. Schau, er ist zu dir gekommen und er hält dir seine Hand entgegen, damit du diese anrührst und seine heilende Kraft erfährst. Glaube an ihn und er heilt nicht in erster Linie deine physischen Nöte, aber er heilt deine Seele, indem er dir deine Sünden vergibt und dich mit Gott, dem Vater, versöhnt. Komm zu ihm, ergreif ihn im Glauben und du wirst gerettet werden. Nun ist noch zu beachten, dass es hier heißt, am Ende von Vers 34 in Markus Kapitel 1. Und er trieb viele Dämonen aus und er erlaubte den Dämonen nicht zu reden, weil sie ihn kannten. Er erlaubte ihnen nicht zu reden, weil sie ihn kannten. Im Markus-Evangelium ist es sehr auffallend, mehr als in den anderen Evangelien, dass Jesus sowohl Dämonen als auch Menschen, die er heilt, immer wieder verbietet, ihn als Sohn Gottes und als Messias öffentlich zu verkünden. Er verbietet es ihnen. Er verbietet es den unreinen Geistern. Manchmal verbietet er es auch Menschen, die er heilt. So lesen wir zum Beispiel einige Verse später in Markus Kapitel 1, Vers 43, als er einen Aussätzigen heilt von seinem Aussatz, was nur übrigens laut dem Alten Testament der Messias tun kann, wenn er kommt. Ein Aussatz konnte nur durch den Messias geheilt werden und das tut er hier. Und dann lesen wir in Vers 43, und er gebot ihm ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, gib acht, dass du niemand etwas sagst, sondern geh hin, zeige dich den Priestern und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er sollte niemandem erzählen, dass Jesus ihn gesund gemacht hat. Er sollte schweigen. Er sollte gehen und er sollte den Priestern sagen, was passiert ist. Und die Priester, wenn sie das Gesetz kannten, sollten daran erkennen, das, was hier passiert ist mit diesem Aussätzigen, der geheilt wurde, das kann nur durch den Messias passieren. Er wollte nicht öffentlich durch irgendeine Show oder durch seine Wunder auffallen, sondern er wollte im Verborgenen bleiben, dass diejenigen, die an ihn gläubig werden, es nicht aufgrund seiner Wunderwerke tun, sondern weil sie aufgrund des Wortes Gottes an ihn glauben. Wir könnten jetzt durchs Markus-Evangelium gehen und wir könnten einige Stellen anschauen, wo er den Menschen verbietet, ihn öffentlich kundzutun. Aber es ist interessant, während er öffentlich verborgen bleiben will, offenbart er sich seinen Jüngern im Privaten immer wieder. Also seinen Jüngern offenbarte er sich. Ein Beispiel finden wir in Markus Kapitel 4, als er anfängt, in Gleichnissen zu den Juden zu reden. Er redete in Gleichnissen. Wieso? Weil die Pharisäer ihn beschuldigten, dass er die unreinen Geister nicht mit dem Heiligen Geist austrieb, sondern mit dem Obersten der Dämonen. Und somit lästerten sie den Heiligen Geist. Und aufgrund dieser Lästerung, weil die Juden ihn nicht anerkannten, fing er an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden, damit sie nicht verstehen und hören, dass er der Messias ist. Sie haben sich selbst praktisch ins Bein geschossen. Und dann aber lesen wir in Markus Kapitel 4, Vers 10. Und als er alleine war, also nicht in der Öffentlichkeit, fragten ihn die um ihn her waren mit den Zwölfen über die Gleichnisse. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Und dann offenbart er ihnen das Gleichnis. Und das lesen wir immer wieder. Und vor allem die drei Ankündigungen seines Leidens und Sterbens in Markus Kapitel 8, 9 und 10 richten sich im Speziellen an seine Jünger, nicht in der Öffentlichkeit. Und so offenbart er sich im Privaten seinen Jüngern, wer er ist, weil er nicht will, dass Menschen aufgrund von Spektakeln und Wundern an ihn glauben, sondern aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund dessen, wer er ist und was er tut am Kreuz. Unser Glaube, auch heute, an Jesus Christus sollte nicht auf Wunder oder Zeichen oder großen Erlebnissen aufgebaut sein. Unser Glaube an Jesus Christus sollte von der Tatsache herrühren, dass er am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist und dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und somit bewiesen hat, dass er der Sohn Gottes ist und dass er ein vollkommener Stellvertreter für uns ist. Darauf sollte dein und mein Glaube gegründet sein und nicht auf Wunderheilungen, wie es heutzutage in so vielen Gemeinden und charismatischen, pfingstlerischen Gemeinden der Fall ist, wo es nur um Emotionen und um Wunder und Heilungen und sonstige Dinge geht. Und wenn nichts passiert, dann ist dein Glaube zu klein und zu schwach. Das ist alles Unsinn und Irrlehre. Dein und mein Glaube, Markus will es deutlich machen, soll nicht auf Wundern basieren, sondern auf dem Wort Gottes. Das kann alleine der Heilige Geist in dir bewirken. Und so ruft Jesus einzelne Menschen, denen er sich auch zu offenbaren gibt, so wie er es hier tut. Er gibt sich seinen Jüngern im Privaten zu erkennen. Und wenn du ihn wahrlich erkennen willst, dann such ihn nicht in Spektakeln und Wundern, sondern geh in sein Wort und such ihn in seinem Wort. Dort ist er zu finden und dort offenbart er sich dir im Privaten, in deinem Kämmerlein. Und er wird sich dir zu erkennen geben, wenn du ihn ernstlich suchst. So beginne ihn zu suchen heute und er wird sich finden lassen von dir. Lass mich dich fragen, wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht dein Leben aus? Bist du bereits ein Jünger Jesu wie diese vier, die er in seine Nachfolge gerufen hat? Wenn das der Fall ist, dann bring alle Menschen, die sich in deinem Haus befinden, mit all ihren Nöten regelmäßig zu Jesus. Bring sie ihm im Gebet, bring ihre Nöte im Gebet zu ihm. Ob es physische oder geistliche Nöte sind, bring sie zu ihm. Hast du, wie die Schwiegermutter von Simon, eine innere Heilung erfahren, dann öffne dein Haus für die Nöte anderer Menschen. Lade Menschen zu dir nach Hause ein und bring ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums. Und gib dich deinem Herrn und Heiland hin voller Freude im Dienst für ihn. Oder, lass mich dich fragen, findest du dich in der kranken Schwiegermutter wieder, die todkrank in ihrem Bett liegt? Findest du dich in einem dieser Kranken wieder, die an mancherlei Krankheiten leiden und die nicht von sich selbst aus zu Jesus kommen? Dann gilt die Einladung auch jetzt noch, komm zu ihm. Er ist hier und er streckt dir seine Hand entgegen. Glaub an ihn, bekenne ihm deine Sünden, kehr um von deinen sündigen Wegen. Glaub an ihn und du wirst die Heilung und die Rettung erfahren und du wirst ein Leben leben im Dienst für den besten Herrn. Amen.